Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Feldzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meterband empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 20. Februar 2021, gleich dem 2. Eswand 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe So wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Aufmarsch der sozialen Netze auf der politischen Szene. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt hebt Rolle der Jugend bei der Islamischen Revolution hervor. Iran. Für die Rettung des Atomabkommens sind praktische Schritte der USA und Aufhebung von Sanktionen unerlässlich. Und UNO fordert Umsetzung und Stärkung von Atomabkommen mit Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt hebt Rolle der Jugend bei der Islamischen Revolution hervor. In einer Botschaft an die 55. Tagung der Union der Islamischen Studentenvereinigungen in Europa hat Ayatollah Khamenei die Rolle der jungen Menschen des Landes als eine der Ehrungen der Islamischen Revolution bezeichnet. Der geehrte Ayatollah Khamenei unterstrich in einer Botschaft, die heute Morgen durch Hujjatul Islam al-Muslimin Ahmad Waisi, Vertreter des geehrten Revolutionsoberhauptes, auf den virtuellen Treffen des Islamischen Studentenvereinigungen in Europa verlesen wurde, mit jedem Tag wird die Bedeutung der Rolle der Jugend für die Entwicklung des Landes und die Sicherung seiner Zukunft immer deutlicher. Die öffentliche Bestätigung der Corona hat dies erneut bewiesen. Die Begeisterung, Motivation und freudige Hoffnung der Jugend in dieser Angelegenheit führte, wie viele andere Themen im Land, zu wissenschaftlichen und praktischen Eröffnungen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt fügte hinzu: Liebe Studenten, von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich so weit wie möglich mit Ihren wissenschaftlichen, religiösen und moralischen Kompetenzen schmücken und sich auf die Ihnen zugewiesene Rolle vorbereiten. Die Union der Islamischen Vereinigungen hat in dieser Hinsicht eine schwere und natürlich ehrenvollere Aufgabe. Iran. Für die Rettung des Atomabkommens sind praktische Schritte der USA und Aufhebung von Sanktionen unerlässlich. Laut dem iranischen Außenministerium kann der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen nur dann gerettet werden, wenn Washington praktische und verifizierbare Schritte unternimmt, insbesondere Sanktionen gegen Teheran aufhebt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, twitterte am Freitag als Reaktion auf den Verzicht der USA auf den sogenannten Auslösemechanismus im UN-Sicherheitsrat: Nach dem Rückzug der USA aus der sogenannten G5+1 existieren nur noch G4+1 und Iran. Khatibzadeh unterstrich: Der frühere US-Präsident Donald Trump schied aus dem Atomabkommen aus, um den Deal zu vernichten, und sagte dazu weiter: Um die G5+1 wieder zu beleben, müssen die Vereinigten Staaten handeln und die Sanktionen aufheben. US-Außenminister Antony Blinken hat zugegeben, dass der Maximaldruck der Trump-Regierung auf den Iran gescheitert ist. Wir haben in den letzten Jahren die Politik des maximalen Drucks gegen den Iran eingeführt, die jedoch nicht nur unwirksam war, sondern auch zu den Problemen beigetragen hat, sagte Blinken gestern und sprach damit die Politik des maximalen Drucks von Donald Trump an. Neben Russland und China sowie dem Iran würden auch drei europäische Länder anwesend sein und die USA beabsichtigen auch, dort zu sein, betonte US-Außenminister mit Verweis auf die Einladung der Europäischen Union zur Teilnahme an einem informellen Treffen der JCPOA-Kommission. Präsident Joe Biden habe uns gebeten, die Einladung der europäischen Verbündeten zur Teilnahme an einem Treffen mit den JCPOA-Mitgliedern anzunehmen, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan. Mitglieder des JCPOA bestehen aus 5 Vetomächten sowie Deutschland und Iran. Darüber hinaus sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, die Vereinigten Staaten hätten das Vermittlungsangebot Europas angenommen, Gespräche mit dem Iran über das Atomabkommen aufzunehmen. Nach dem Misserfolg des früheren US-Präsidenten Trump bei der Verlängerung des bestehenden Waffenembargos gegen Teheran im August 2020 unternahm er alles, um Sanktionen des Weltsicherheitsrats durchzusetzen. Unterdessen gab die neue US-Regierung das Scheitern der Politik der vorherigen Regierung bekannt, maximale Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, und erklärte, angesichts der Tatsache, dass der einseitige Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran zu Washingtons internationaler Isolation geführt habe, kehrten die Vereinigten Staaten zu dem von dem UN-Sicherheitsrat abgesegneten Abkommen zur Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran zurück. UNO fordert Umsetzung und Stärkung von Atomabkommen mit Iran. Die Vereinten Nationen haben einen Brief der Vereinigten Staaten begrüßt, in dem die Forderung zurückgenommen worden sein soll, den sogenannten Auslösemechanismus gegen den Iran zu aktivieren. Der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen, Farhan Haq, sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz in New York: Wir hoffen, dass alles, was in den kommenden Tagen und Wochen getan wird, eine gemeinsame Anstrengung sein wird, um die vollständige Umsetzung des umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen zu stärken. Der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen fuhr fort: Wir fordern erneut alle Parteien auf, Schritte zu unternehmen, um diese wichtige diplomatische Leistung zu stärken. In Bezug auf die Aufhebung der Bewegungsfreiheit für die meisten in New York akkreditierten iranischen Diplomaten sagte er: Es ist gut, dass Diplomaten die Aktivitäten, die sie benötigen, einfacher und konstruktiver ausführen können. Als Teil ihrer Kampagne des maximalen Drucks auf Iran hatte die Trump-Regierung am UN-Hauptquartier in New York akkreditierten iranischen Diplomaten untersagt, sich außerhalb eines engen Umkreises weniger Straßenblöcke um das UN-Gebäude und den Sitz der iranischen Vertretung zu bewegen. Die extrem restriktiven Maßnahmen sollten aufgehoben werden, um unnötige Hindernisse für die multilaterale Diplomatie zu beseitigen, sagte ein Ministeriumsmitarbeiter. Farhan Haq fügte hinzu: Wir erwarten, dass der Iran seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde fortsetzt. Russland begrüßt US-Entscheidung, auf Wiedereinführung der internationalen Sanktionen gegen Iran zu verzichten. Der russische Vize-Außenminister Sergei Ryabkov hat die Entscheidung Washingtons, auf die Wiedereinführung der internationalen Sanktionen gegen Iran zu verzichten, als einen positiven Schritt bezeichnet. Wir sehen die US-Entscheidung auf ihre Haltung gegenüber Iran, was wir als völlig unbegründeten und illegalen Schritt der Trump-Regierung betrachten, zu verzichten, als positiv an, sagte Ryabkov am Freitag in einer Erklärung, die auf der Facebook-Seite des russischen Außenministeriums veröffentlicht wurde. All diese deuten auf einen gewissen Willen hin, Ergebnisse auf politisch-diplomatischer Ebene zu erzielen, und bedeuten die Bewahrung des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans JCPOA, fügte der russische Vize-Außenminister hinzu. Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow begrüßte auch den Schritt und erklärte, Sanktionsdruck habe eindeutig nicht zur Umsetzung des JCPOA beigetragen. Russland unterstütze den JCPOA und bedauere den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen und hoffe, dass das internationale Abkommen wiederbelebt werde, sagte Peskow gestern vor den Reportern in Moskau. Die neue US-Regierung hat jüngst ihre Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert und zudem die Forderung der Vorgängerregierung an den UN-Sicherheitsrat zur Wiedereinsetzung der internationalen Sanktionen gegen den Iran zurückgenommen. Die USA haben zudem ihre Bereitschaft zur Teilnahme an Gesprächen mit Iran erklärt, um eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 zu erörtern. Iran warnt europäische Länder vor willkürlicher Festnahme iranischer Bürger. Der Sekretär des Menschenrechtsstabs der iranischen Justiz hat drei europäische Länder, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, vor willkürlicher Inhaftierung iranischer Bürger gewarnt. Ali Barinkani reagierte gestern damit auf Twitter auf die Menschenrechtsgeste der drei europäischen Unterzeichner des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans JCPOA und schrieb: Sind die drei europäischen JCPOA-Mitglieder besorgt über die Menschenrechte? Die drei europäischen Länder sollten die willkürliche Inhaftierung iranischer Bürger im Rahmen eines juristischen Schritts, der angeblich illegale US-Sanktionen ignorieren, stoppen, fügte der Sekretär des Menschenrechtsstabs der iranischen Justiz hinzu. Am Ende erwähnte er die Namen von zwei iranischen Bürgern, die von europäischen Ländern festgenommen wurden, Sajjad Shaidian und Hamid Kiasti. Sajjad Shaidian, CEO und Gründer eines internetbasierten Finanzdienstleistungsunternehmens, wurde am 11. November 2018 in London festgenommen und am 15. Mai 2020 an die USA ausgeliefert. Er wurde beschuldigt, US-Sanktionen umgangen zu haben, indem er iranische Bürgern bei Finanzgeschäften mit amerikanischen Firmen half, einschließlich des Kaufs von Computerservern und digitaler Software. Hamid Kiasti wurde ebenfalls von den Niederlanden wegen Umgehung von Sanktionen festgenommen. Die USA haben ihre sogenannte Maximaldruckkampagne gegen Iran im Jahr 2018 gestartet, als sie das multilaterale Atomabkommen von 2015 verließen. Nach seinem Rückzug belegte Washington die iranische Nation mit den härtesten Wirtschaftssanktionen, die Teheran als Wirtschaftsterrorismus verurteilt hat. Die Sanktionen haben auch rechtliche Wege blockiert, über die Iran mit seinen Handelspartnern auf der ganzen Welt Finanzgeschäfte abwickeln kann, nachdem sie von den USA mit Konsequenzen für den Verstoß gegen die restriktiven Maßnahmen bedroht wurden. Satellitenbilder enthüllen Ausbau geheimer israelischer Atomanlage, die Dimona. Die neu veröffentlichten Satellitenbilder haben enthüllt, dass das israelische Regime, der alleinige Besitzer von Atomwaffen im Nahen Osten, bedeutende konstruktive Aktivitäten in der geheimen Atomanlage Dimona in der Wüste Negev durchführt hat. Das internationale Gremium für spaltbares Material, eine Gruppe von unabhängigen Nuklearexperten aus 17 Ländern, bestätigte am Donnerstag die Satellitenbilder von 4. Januar. Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Gebäude, in denen sich der Kernreaktor und die Wiederaufbereitungsanlage befinden, hieß es in dem Bericht des Gremiums. Nach Angaben des internationalen Gremiums konzentrieren sich diese illegalen Aktionen des israelischen Regimes, die Ende 2018 begannen und deren Ziele noch unklar sind, derzeit auf ein großes Ausgrabungsgebiet, das etwa 140 Meter lang und etwa 50 Meter breit ist. Pavel Pudwig, ein Forscher mit dem Programm für Wissenschaft und globale Sicherheit an der Princeton-Universität, sagte gegenüber The Guardian, das Projekt sei offenbar Ende 2018 und 2019 gestartet worden. Aber das ist alles, was wir an dieser Stelle sagen können, fügte er hinzu. Die israelische Botschaft in Washington hat die neuen Satellitenbilder noch nicht kommentiert. Die Atomanlage Dimona wurde mit geheimer Unterstützung der französischen Regierung gebaut und Berichten zufolge zwischen 1962 und 1964 aktiviert. Israel hat die Existenz von Dimona bestätigt, aber den Zweck der Anlage, bei der es sich vermutlich um die Herstellung von Atomwaffen handelt, weder bestätigt noch geleugnet. In der Zwischenzeit haben Umweltschützer gewarnt, dass Dimona eine der ältesten Atomanlagen der Welt, enorme Umwelt- und Sicherheitsbedrohungen für die Bewohner der Region und des gesamten Nahen Ostens darstellen könnte und das israelische Regime aufgefordert, den Komplex zu schließen. Mit der Unterstützung der USA hat sich das israelische Regime bisher geweigert, dem Nichtverbreitungsvertrag NVV, auch Atomwaffensperrvertrag, Englisch NPT, beizutreten, der die Verbreitung von Atomwaffen verhindern soll. Israel, das der Internationalen Atomenergiebehörde noch keinen Zugang zu ihrem Atomprogramm gewährt hat, setzt die illegale Politik der Entwicklung des Atomprogramms und der Erweiterung seines Atomarsenals fort, und die internationale Gemeinschaft hat dagegen geschwiegen. US-Verteidigungsminister, Saudis laute Stimme über Einstellung der US-Unterstützung im Jemenkrieg gehört. Laut dem US-Verteidigungsminister hätten die Saudis die Botschaft des neuen US-Präsidenten Joe Biden laut und deutlich gehört, dass Washington ihre Offensivoperationen im Jemen nicht länger unterstützen werde. Lloyd Austin machte die Bemerkungen auf seiner ersten Pressekonferenz in Washington am Freitag nach einem virtuellen Treffen der Verteidigungsminister der NATO. Austin erklärte, er habe ein gutes Telefonat mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman über diese Angelegenheit gehabt. Ich werde jetzt hier keine Einzelheiten zum Telefongespräch mit dem saudischen Kronprinz und unseren Beziehungen zu Riad mitteilen. Wie Sie wissen, ist Präsident Biden klar, dass wir die saudische Invasion im Jemen nicht länger unterstützen werden, sagte Austin. Pentagon-Chef äußerte sich dann zum Inhalt des jüngsten virtuellen Treffens der NATO-Verteidigungsminister und erklärte, die wichtigsten Themen dieses Treffens sei die Mission des nordatlantischen Militärbündnisses im Irak und in Afghanistan. Er erklärte, wir setzen uns für ein verantwortungsbewusstes und dauerhaftes Ende des Krieges in Afghanistan ein und wollen verhindern, dass er zu einem Zufluchtsort für Terroristen wird. Wir versuchen, alle Optionen sowie alle Überlegungen und Fähigkeiten gründlich zu prüfen, betonte er und erklärte, wir seien darum bemüht, dass der lang anhaltende Krieg enden muss. Gewalt muss jetzt reduziert werden, sagte er. Ich sagte unseren Verbündeten, dass die Vereinigten Staaten Afghanistan unabhängig vom Ergebnis unserer Untersuchung nicht in Eile verlassen würden, um ihre eigenen Streitkräfte oder die unserer Verbündeten zu gefährden. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung über die Zukunft unserer Streitkräfte getroffen, sagte Austin. Daher würden die aktuellen Missionen fortgesetzt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad 4, Isfahan 4, Shiraz 9 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Wird gesagt.
Wir setzen die Geschichte vom letzten Mal fort. Sie erinnern sich, sie war aus dem Masnavi von Molana Rumi und handelte von einem alten Mann, der einst für sein schönes Harfenspiel berühmt und beliebt war. Doch vermochte er nun keinen mehr mit seinem Harfenspiel zu begeistern, und so zog er sich zurück und beschloss, nur noch für Gott und die Harfe zu spielen. Er ging zum Friedhof, spielte dort die Harfe und summte dazu Allah Allah, bis er müde war. Schließlich schlief er ein. An diesem Tag hatte der Verwalter der Stadt, aus der der alte Harfenspieler kam, einen eigenartigen Traum. Er träumte, jemanden ruft ihn und sagt: »Ich habe einen rechtschaffenen Diener. Er war einst bei allen beliebt und hatte ein gutes Leben. Nun ist er alt und es ist deine Aufgabe, dich um ihn zu kümmern. Nimm 700 Dinar aus der Volkskasse und eile ihm zur Hilfe. Er soll erst einmal damit seine Schwierigkeiten beseitigen.« Dieser rechtschaffene Diener schläft auf dem Friedhof. Beeil dich. Der Stadtverwalter wachte auf und dachte, was für ein Traum. Eilig holte er 700 Dinar aus der Volkskasse und machte sich auf den Weg zum Friedhof. Dort fand er nur einen alten, in Lumpen gekleideten Mann auf einem Grab schlafen. Da dachte er, das ist doch der Harfenspieler. Den hatte lange Zeit keiner mehr gesehen. Wieso soll dieser alte Harfenspieler ein rechtschaffender Diener Gottes sein? Es muss eine Weisheit dahinter stecken. Er ging zu dem alten Harfenspieler, hustete kurz, damit der alte Mann aufwacht. Der öffnete schließlich die Augen und blinzelte verwundert zu dem Hakim hoch. Dann rappelte er sich mühevoll auf. Der Hakim sagte, »Hab keine Angst, ich habe eine gute Nachricht für dich.« Der Harfenspieler wunderte sich. Der Hakim erklärte, »Ja, du bist ein rechtschaffender Diener Gottes.« Und dann erzählte er ihm seinen Traum. Der Hakim hatte seinen Traum zu Ende erzählt. Da schaute der alte Mann beschämt zum Himmel hoch und sagte, »O Gott, ich danke dir. Ich bin doch nur ein schwacher Mensch. Ich habe nichts getan, was würdig gewesen wäre, in deine Nähe zu gelangen. Dies zeigt, wie huldvoll und barmherzig du bist. Ich habe doch nur ein wenig auf der Harfe für dich gespielt, und du hast mir nun als Lohn das Vielfache von dem geschickt, was ich als junger Harfenspieler verdient habe.« Und so redete und redete er unter Tränen zu Gott, und plötzlich sah der Hakim, wie der alte Mensch die Harfe ergriff und sie zu Boden schmetterte. Verwundert blickte er auf ihn und die Harfe. Dann fragte er, »Warum hast du denn deine Harfe zerstört?« Da rief der alte Harfenspieler aufgeregt, »Diese Harfe hat mich viele Jahre lang von Gott abgelenkt, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe auf ihr gespielt und mich dafür bezahlen lassen und ein gutes Leben gehabt, aber nicht gemerkt, dass Gott es ist, der mich ernährt und nicht diese Harfe. 70 Jahre lang habe ich mich geirrt und ich habe nichts getan, um Gottes rechtschaffender Diener zu sein.« Der Hakim legte seine Hand auf die Schulter des alten Harfenspielers und sagte, »Doch, nun verstehe ich, warum Gott dich einen rechtschaffenen Diener nennt. Was könnte ein besserer Beweis als deine Tränen vor Gott sein? Dass du jetzt zur Erkenntnis gefunden hast, zeigt, dass du verständig bist und gerettet wirst. Auch damals, als du die Menschen mit deinem Harfenspiel erfreutest, hast du es für Gott getan, obwohl es dir nicht bewusst war. Und diesmal hast du mit deinem Harfenspiel Gott um etwas gebeten und er hat dich erhört.« Als der Hakim dies gesagt hatte, sah er, wie der alte Mann wieder seinen Kopf auf den Grabstein legte. Doch diesmal verlor er sein Bewusstsein und schloss beruhigt für immer die Augen vor dieser Welt. Dare davasera mishavat bast. Vali dare dahane madum ra nemishavat bast. So lautet unser heutiges Sprichwort in Farsi. Lurman, der Weise, und sein Sohn, so wird berichtet, waren auf Reisen gegangen. Unterwegs gab Lurman seinem Sohn viele gute Ratschläge. Er erklärte ihm, wenn du siehst, dass etwas richtig ist, dann störe dich nicht viel daran, wenn die anderen schlecht darüber reden. Da fragte sein Sohn, Vater, was meinst du damit? Lurman wies auf den Esel, den sie dabei hatten, und sagte, du wirst bald merken, was ich damit meine, aber nun setz dich auf den Esel. Der Sohn des Lurman bestieg den Esel und Lurman nahm das Tier am Halfter und so zogen sie weiter. Schließlich näherten sie sich einer Stadt. Einige Leute arbeiteten gerade auf dem Felde. Als sie Lurman und seinen Sohn auf dem Rücken des Esels sahen, riefen sie, »Was für Zeiten wir haben! Der junge Bursche sitzt auf dem Esel und sein alter Vater muss zu Fuß gehen.« Da fragte der Junge, »Vater, was sollen wir tun?« Lurman sagte, steig ab und lass mich auf dem Esel reiten. Nach ein paar Stunden erreichten die beiden eine neue Ortschaft. Wieder gab es dort einige Einwohner, die die beiden kritisierten. Seht doch, das schwache Kind muss zu Fuß laufen und der Vater sitzt achtlos auf dem Esel. Und sie schüttelten den Kopf. Da sagte Lurman zu seinem Sohn, siehst du, wieder gab es Gerede. Lass uns noch etwas anderes machen. Du wirst sehen, die Leute werden wieder etwas auszusetzen haben. Diesmal besteigen wir beide den Esel. Vielleicht lassen sie uns dann in Ruhe. Lurman und sein Sohn ritten nun beide auf dem Esel und nachdem sie einige Ortschaften hinter sich gelassen hatten, wurden plötzlich Stimmen laut. Seht doch, diese beiden, zwei kräftige Menschen auf einem armen, schwachen Esel. Diese beiden tun dem wehrlosen Tier ein großes Unrecht an. Da fragte der Junge seinen Vater, und was machen wir jetzt? Da antwortete der Vater, nun, wir werden beide wieder absteigen. So zogen sie wie am Anfang weiter, nämlich beide zu Fuß und dem Esel am Halfter führend. Schließlich erblickten einige Leute die beiden zusammen mit dem Esel und riefen, »Schaut, die haben einen Esel, aber sie gehen zu Fuß. Ist das nicht lachhaft?« Der Junge sagte zu Lurman, »Siehst du, Vater, die glauben, wir haben den Verstand verloren.« Lurman aber erwiderte, »Das haben sie doch jedes Mal gesagt.« Überall, wo wir hinkamen und was wir auch getaten, waren wir nicht vor dem Gerede des einen oder anderen sicher. Hast du jetzt verstanden, was ich dir sagen wollte, als wir unsere Reise antraten? Du kannst dir merken, dass du etwas, was richtig ist, tun und dich nicht an dem Gerede der Leute stören solltest. Denn dare davasera mishavat bast, valida dahane madumra nemishavat bast. Die Pforte des Stadttors lässt sich schließen, aber der Mund der Leute nicht. Dies war also unser Sprichwort von heute. Man wendet es an, wenn jemand wegen dem billigen Gerede einiger Leute eine berechtigte Tat unterlassen will.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Iran, vorgetragen von Mohammad Nuri.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان بمان سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören nun einen Beitrag unter dem Titel Aufmarsch der sozialen Netze auf der politischen Szene. Weiterhin guten Empfang.
Galten zu Beginn einfach nur als Mittel zur Übertragung von Inhalten und Informationen, aber heute verändern sie das ganze Leben des Menschen. Und durch den Wandel in die Kommunikationen und der Informationstechnologie hat sich auch vieles im politischen und wirtschaftlichen Machtbereich geändert. Als Beispiel betrachten wir die Präsenz der sozialen Netzwerke bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Der virtuelle Raum verdankt seine Existenz der Entwicklung des Internets. Eines seiner attraktiven Aspekte sind die Veränderungen, welche er auf der politischen Bühne und in der Beziehung und Kommunikation zwischen Regierungen und Völkern bewirkt hat. Für Manuel Castells, spanischer Soziologe und Theoretiker der Kommunikationswissenschaft, ist das Internet eine bedeutende Infrastruktur für eine Netzwerkgesellschaft. Das Internet fördert eine Dezentralisierung, ermöglicht eine unendliche Themenvielfalt und setzt sich über Zeit und Ort hinweg. Der virtuelle Raum ermöglicht eine neue Lebensart und wird zunehmend attraktiver. Auch zeigen Regierungen immer mehr Interesse an einer Präsenz im Cyberraum, um ihre inländischen und außenpolitischen Ziele zu verfolgen. Den Ausdruck soziale Netzwerke hat 1954 Johann Barnes eingeführt. Als traditionelles soziales Netzwerk galt damals die Summe von realen Verknüpfungen zwischen Personen und Organisationen und sozialen Einrichtungen, die innerhalb eines begrenzten Gebietes friedlich miteinander Dinge und Dienste austauschen. Aber heute versteht man unter einem Netzwerk eine virtuelle Online-Gesellschaft und Computervernetzungen. Die sozialen Netzwerke sind Treffpunkte von 100 Millionen von Internetnutzern, die ungeachtet der geografischen Grenzen, der Sprache Kultur und des Geschlechts Kontakt miteinander aufnehmen und Nachrichten austauschen. Zu diesem Zweck wurden die virtuellen sozialen Netzwerke ja gerade eingerichtet. Man hat festgestellt, dass die sozialen Netzwerke das Verhalten der Bevölkerung in wichtigen Angelegenheiten erheblich beeinflusst. Dies hat sich bei Betrachtung der drei vorletzten Präsidentschaftswahlen in den USA herausgestellt, bei denen zunächst Barack Obama zweimal hintereinander und nach ihm Donald Trump für seine Amtszeit von 4 Jahren zum US-Präsidenten gewählt wurden. Bei diesen Wahlen haben Facebook und Twitter und weitere soziale Netzwerke eine wichtige Rolle gespielt. Facebook hat offiziell bekannt gegeben, dass es im 21. Jahrhundert erheblich darin investiert hat, seine sozialen Netzwerken für die Zeit der Wahlen in den USA entsprechend zu organisieren. Das Unternehmen hat mehr als 200 Wahlen, die in verschiedenen Ländern stattgefunden haben, untersucht und sich nach eigenen Angaben zur Gewährleistung zuverlässiger Wahlen unter anderem folgende Strategien zum Ziel gesetzt: den Anwendern zuverlässige Informationen zu vermitteln, welche von zuständigen Instanzen bestätigt wurden, zum Beispiel die Information, dass Briefwahlen schon immer sicher gewesen sind und dass die Stimmenauszählung möglicherweise länger als in der Vergangenheit dauern kann. Zuverlässige Daten und Informationen auf Facebook bezüglich der Wahlen entsprechend durch Labels zu markieren, durch entsprechende Label Inhalte zu kennzeichnen, die seitens der Kandidaten und im Rahmen ihrer Wahlkampagne während der Stimmenauszählung veröffentlicht werden, damit die Anwender daran erinnert werden, dass das Wahlergebnis und der Gewinner noch nicht festliegen. Keine Aufrufe an die Bevölkerung zuzulassen, die zur Einmischung in die Wahlaufsicht mit militärischen Methoden, welche der Einschüchterung der Wahlveranstalter oder Wähler dienen, anspornen. Der Sieg von Donald Trump während der Präsidentschaftswahlen 2016 hat viele auf den großen Einfluss von Facebook bei diesen Wahlen aufmerksam gemacht, und die Medienanalytiker sind der Überzeugung, dass Facebook Donald Trump den Weg zum Sieg geebnet hat, indem es Gerüchte und Falschmeldungen und verzerrte Informationen zuließ. Trump liebt diejenigen Medien, die seine Meinung für die Bevölkerung darstellen. Und er hasst die Medien oder Reporter, die seine Ansichten herausfordern oder ihn zur Rede stellen wollen. Wenn immer sich eine Gelegenheit bot, hatte diese Medien angeprangert und auf diese Weise die Gesellschaft in 2 Lager gespaltet. Auch zeigte er während seiner Amtszeit weniger Interesse an Auftritten im Fernsehen, sondern er investierte lieber in die sozialen Netzwerke, um dort seine Ideen unvermittelt an den Mann zu bringen. Aber die Wahlen im Jahre 2020 brachten eine Änderung. Facebook stellte vorübergehend politische Propaganda ein, unter dem Vorwand, Falschinformationen über die Präsidentschaftswahlen vorbeugen zu wollen. Viele haben dieses einseitige Vorgehen aber verurteilt. Analytiker der Medienwelt sagen, es gehe nicht um dieses Verbot, sondern darum, dass Facebook öfters nicht transparent handelt. Sie kritisieren den Facebook-Algorithmus, der bestimmt, was Nutzer in ihrem Newsfeed sehen. Dieser Algorithmus bringt die Anwender dazu, länger auf dieser Webseite zu bleiben. Facebook veröffentlicht Gerüchte und Falschmeldungen aus unzuverlässigen Quellen, genauso wie verlässliche Nachrichten von bekannten internationalen Medien, sodass es für die Anwender ausgesprochen schwierig ist, die Richtigkeit von Nachrichten zu erkennen. Außerdem wäre es einfach für Facebook festzustellen, woher Falschmeldungen stammen. Doch dazu ist Facebook nicht bereit, weil es finanzielle Verluste hätte. Die türkische Mediensoziologin Zeynep Tufekci äußerte sich in der New York Times wie folgt. Facebook liegen Informationen, Gerüchte und Falschmeldungen vor. Aber es lässt nicht zu, dass unabhängige Forscher diese untersuchen. Es ist genauso, wie wenn große Zigarettenhersteller anderen den Zugang zu den medizinischen Akten der Raucheropfer verwehren, damit sie ihr einträgliches Geschäft fortsetzen können. 2016 hat Facebook Trump eine große Hilfe geleistet, indem es Bürger für eine finanzielle Unterstützung in Gesamthöhe von 250 Millionen Dollar gewinnen konnte. Brad Parscale, der die digitalen Angelegenheiten der Wahlkampagne von Donald Trump verwaltet hat, sagt, dass davon 90 Millionen Dollar für die Online-Wahlkampagne verwendet wurden, während ein großer Teil in die Taschen von Facebook floss. Facebook hat am 11. November nach den Wahlen 2020 das Verbot für politische Propaganda verlängert, während Trump Tweets über angeblichen Wahlbetrug veröffentlichte. Diese Maßnahme von Facebook wurde von einigen bekannten Leuten als Verletzung der freien Meinungsäußerung und der Unterdrückung von Ansichten kritisiert. Außerdem wurde diesem Unternehmen vorgeworfen, negative Nachrichten über den neuen US-Präsidenten Joe Biden zu zensieren und die politische Propaganda Trumps zu verändern. Wir wurden jedoch Zeuge, dass die sozialen Netzwerke, die Trump während seiner Amtszeit unterstützt haben, einen Krieg gegen ihn angetreten haben. Und wie es auf der US-Webseite Politico hieß, Trump in einer sehr instabilen Lage mit einer Krise konfrontierten. Politico schrieb, der spektakulöse US-Präsident Trump war an einem entscheidenden Tag während seiner turbulenten Zeit als Staatspräsident in den sozialen Netzwerken nicht nur gezwungen, sich zu ergeben, sondern den Mund zu halten. Auch Twitter stellte sich gegen Trump. Twitter war vorher das beste Werkzeug des US-Präsidenten Donald Trump gewesen, das ihm dazu diente, seine Standpunkte und seine Forderungen zu verbreiten, Aufmerksamkeit zu erregen und dem US-Kongress oder den Regierungen anderer Länder zu drohen. Aber zugleich lief Trump Gefahr, für immer diese Tribüne zu verlieren, insbesondere nachdem Mark Zuckerberg ihn aus Facebook verbannt hatte und Instagram seine Aktivitäten bis zum Tag der Vereidigung von Joe Biden verhinderte. Die amerikanische Journalistin Gwanda Linda Blair, Autorin einer Trump-Biografie, ist der Meinung, dass es sozusagen eine virtuelle Amtsenthebung war, als Trump seine Kommunikationsmacht auf Twitter und in den sozialen Netzwerken verlor. Trotz aller virtuellen und politischen Skandale hat das Unternehmen, welches das soziale Netzwerk Facebook betreibt und dem im Zusammenhang mit den Wahlkämpfen in den USA der Vorwurf der Beschneidung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und der Zensur von politischen Stellungnahmen gemacht wird, angekündigt, politische Inhalte in der Nachrichtenzufuhr einzuschränken. Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender von Facebook, kündigte an, die Benutzung dieses Netzwerkes seitens Anwender politischer Gruppen zu vermeiden und den Zugang von Anwendern zu derartigen Nachrichteninhalten einzuschränken. Zuckerberg sagte, sein Unternehmen werde sich in Zukunft davon enthalten, den Anwendern den Anschluss an politische oder zivile Gruppen zu empfehlen. Auf die Frage, wie er den politischen Inhalt in diesem sozialen Netzwerk reduzieren will, gab Zuckerberg keine Antwort. Jedenfalls erscheint diese Maßnahme von Facebook die Kritiker nicht zufriedenzustellen. Sie sind der Überzeugung, dass die einzige Lösung darin besteht, dass Bürger nur mit Hilfe von vertieftem Wissen ihre Immunität gegenüber dem Einfluss der Netzwerke und der Gerüchte, die in ihnen kursieren, stärken kann. Anderenfalls ist es gut möglich, dass noch eigenartige Individuen als Trump mit Hilfe dieser Netzwerke in Erscheinung treten werden.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.